Tja, welche Eigenschaften werden häufig genannt, wenn es um die Frage geht, was man bei Christen so finden sollte, was so sie ausmachen sollte? Dann werden Punkte genannt, häufig, klar, wir sollen liebevoll sein, freundlich, gütig, sanftmütig, barmherzig, geduldig, vergebungsbereit, friedensstiftend sein. Vieles lehnt sich dann auch an den Text an Galater 5, 22, 23, den Früchten des Geistes, alles richtige Punkte, die wichtig sind und die bei uns immer mehr wachsen sollten. Aber, ja, hier sprechen wir vielleicht von Soft Skills, den weichen Fähigkeiten, aber aus dem Zusammenhang der Heiligen Schrift kann man auch ganz, ganz andere Dinge ableiten. Da kann man auch ableiten, dass wir entschlossen sein sollen, zielstrebig, ehrlich, standhaft, furchtlos, kraftvoll, direkt, unerschütterlich und viele andere Dinge, die so ein bisschen, ich muss mal sagen, ja, so ein bisschen kerniger sind. Ja? Das zeigen zum Beispiel auch viele Biografien, allen voran Jesus, der ja oft auch sehr direkt war. Die Propheten, die Apostel zeichneten sich auch durch diese Eigenschaften und Verhaltensweisen aus. Denken wir an Elia auf dem Karmel oder an David im Kampf gegen Goliath als ganz junger Mann, Johannes den Täufer, der die Menschen konfrontierte, oder Stephanus. Oder denken wir an Daniel. Ja, Daniel war nun kein Krieger, so wie David, aber er war doch ein äußerst geradliniger, aufrechter und mutiger Mann. Und um ihn geht es heute. Kurz zum geschichtlichen Hintergrund: Im Jahr 605 vor Christus, also lange her, besiegte die babylonische Supermacht und der König Nebukadnezar das kleine Juda. Na, kennen wir von heute, ne? Kleine Israel, kleine Juda. In Klammern, zu der Zeit war Israel schon in Nord- und Südreich längere Zeit geteilt gewesen. Das Nordreich war schon längst besiegt worden, aber nun eben auch das Südreich Juda, Jerusalem, Tempel wurden zerstört und Großteil der Bevölkerung nach Babylon verschleppt, auch so gerade die Oberschicht, zu der dann wohl auch der junge Daniel gehörte. Ja, warum hatte Gott sein Volk nicht bewahrt? Er hatte doch sein Volk lange Zeit zuvor aus der Sklaverei in Ägypten befreit und dann auch so manche Siege in Schlachten bei Heere, die viel größer waren, hat er geschenkt. Warum hatte Gott sein Volk nicht bewahrt? Daniel 1, Vers 2 gibt uns schon die Antwort. Tatsächlich, der Herr gab Joachim, den König von Juda, in die Hand des Nebukadnezar. Es war Gott gewesen. Gott hatte den heidnischen König Nebukadnezar gebraucht, um Juda zu richten. Und der Grund war Ungehorsam über Jahrhunderte hinweg. Jedenfalls unter vielen der Könige, nicht allen, aber vielen der Könige. Und für diejenigen, die Gottes Propheten ernst genommen hatten, war dieses Desaster, diese totale Niederlage eigentlich keine Überraschung mehr. Sie war ja lange zuvor angekündigt oder angedroht worden. Wie gesagt, Daniel gehörte zu diesen jungen Deportierten, ein denkbar schlechter Start ins Erwachsenenleben, würde ich sagen. Und das Erstaunliche ist, dass Daniel trotz seiner Jugend, obwohl er entwurzelt war, einen bemerkenswert klar ausgerichteten inneren Kompass hatte. Ja, wir brauchen ja alle Vorbilder, ne? Ihr jungen Leute sicherlich auch. Ich weiß nicht, ob irgendwelche von euch 50s sind vielleicht oder ob jemand Drake irgendwie super findet, wie auch immer. Alles okay, würde ich mal sagen, erstmal soweit. Trotzdem würde ich darauf doch beharren zu sagen, wenn wir ein wirkliches Vorbild haben wollen, wäre Daniel schon eine ganz gute Option. Ja? Ich habe wohl den Nerv getroffen, da glaube ich, okay. Gut. Anderes Thema, Arbeitskräftemangel ist ja bei uns ein Thema, das immer wieder diskutiert wird. Wir wollen Spitzenkräfte oder Fachkräfte zumindest aus dem Ausland anwerben, die unser Land voranbringen. Und genau das hat, alte Idee, ne? Hat sich der König Nebukadnezar auch schon gedacht. Ja? Er hat gesagt, von diesen jungen jüdischen Deputierten, da scheinen einige ganz helle zu sein, ganz gut aussehen, begabt, intelligent, die will ich ausbilden, um sie später an meinem Hof dienen zu lassen. Und diese Investition in die Zukunft ließ er sich durchaus einiges kosten. Das wird so an einem Punkt deutlich, denn die sollten nicht wie das normale Volk essen, sie sollten die königliche Speise bekommen. Also jeden Tag Pommes, Pizza und Cola. Nein, so war das nicht. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen. Was im ersten Moment sich gut anhörte, brachte Daniel, und er hatte noch drei Kumpels dabei, in eine riesengroße Gewissenskrise oder ja, in eine heikle Situation, wo ihr Gewissen anschlug. Wie sollen wir uns jetzt verhalten? Denn sie wussten, das war ganz klar, dass die Nahrung, die sie dort am Hof bekommen würden, nicht den Speisevorschriften der Tora entsprechen würde. Ja, wie sollten sie sich denn nun verhalten? Gott gehorchen oder jetzt so den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen? Sie wussten, dass der babylonische König unter keinen Umständen Ungehorsam dulden würde. Hatte der schlechte Laune, konnte das ihren Tod bedeuten. Also es war schon eine Sache, banale Sache, was nehmen wir als, welches Essen nehmen wir jetzt, das verweigern wir uns oder nicht, konnte lebensgefährlich werden, da die falsche Antwort zu geben. So, nun müsst ihr mir mal helfen von der Technik, momentan passiert hier nichts. Ja, jetzt, okay, jetzt wieder ein zurück, jetzt, alles klar. Liebe Geschwister, wer keinen gut geeichten inneren Kompass hat, ja, der dreht sich mit dem Wind, so wie dieser Windrichtungsanzeiger, je nachdem, woher der Wind kommt. Natürlich ist das, denken wir dann auch oft leichter, so durchzukommen, wenn wir uns so ein bisschen mit dem Wind drehen, wir kommen ungeschoren davon. Und viele gehen ja auch irgendwie den Weg des geringsten Widerstands. Liebe Geschwister, auch freikirchliche Gemeinden stehen in dieser Gefahr. Da kann man auf einem guten Kurs sein und in meisten Fällen ist das kein abrupter Kurswechsel. Das sind diese gesellschaftlichen Einflüsse, die ja eben oft nicht vom Wort Gottes her geprägt sind, die nach und nach und nach da eine Richtungsänderung hervorrufen. Ich komme aus der freien evangelischen Gemeinde und auch da gibt es ganz schön Kämpfe zwischen denen, die doch eher wieder noch den geraden Weg, den biblischen Weg gehen wollen und da, wo das auch schon in Richtung liberal geht. Und wir müssen hellwach sein. Ja, wir können uns nicht auf unsere Väter verlassen, die vielleicht vor 50 oder 100 Jahren die Sache gut gemacht haben. Wir müssen heute sehen, dass wir unseren Kompass geeicht behalten. Also Daniel und seine drei Freunde, die hätten das sehr, sehr gut begründen können, dem Befehl des Königs Folge zu leisten, denn es stand ja wirklich sehr viel auf dem Spiel, womöglich ihr Leben. Wenn wir zögern, Gott in manchen Dingen vielleicht so zu folgen oder so, dann ja meist nicht, weil wir irgendwie die offene Konfrontation mit Gott suchen. Nein, wir führen innere Debatten und wir suchen gute Argumente, die wir Gott vorhalten. Daniel hätte zum Beispiel sagen können, ja, aber es sind doch nur Speisevorschriften. Ja, es geht, also vielleicht sind es doch nicht die schwerwiegendsten Gebote. Ist das wirklich so entscheidend, was wir essen? Oder Gott will doch nicht, dass wir nun deshalb unser Leben riskieren. Ich soll doch hier sein Zeuge sein. Und wenn ich jetzt, nee, oder, und man sollte auch in religiösen Fragen auch nicht zu engstirnig sein. Oder vielleicht gar gesetzlich werden. Gesetzlichkeit ist ja nun ja, auch so eine heikle Sache. Wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Aber ich glaube, an diesem Punkt müsste mal eine Klarstellung kommen. Bei der Gesetzlichkeit geht es um etwas ganz, ganz anderes. Bei der Gesetzlichkeit geht es darum, um diesen Versuch, durch eigene gute und religiöse Taten mir das Himmelreich zu verdienen. Gottes Weisungen ernst zu nehmen, hat überhaupt nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Da werden manchmal Dinge in einen Topf geworfen, die gar nicht zusammengehören. Ja, ich wiederhole noch einmal. Bei der Gesetzlichkeit geht es um das Bemühen, sich durch eigene gute Taten zu erretten, also anstatt von allein sich auf die Gnade Gottes zu verlassen, durch die eigene Religiosität. Ja, das ist so der, was mit dem Begriff Gesetzlichkeit gemeint ist. Gottes Weisungen ernst zu nehmen, hat überhaupt nichts damit zu tun. Interessant ist, bei Daniel verband sich die Klarheit seiner Überzeugungen, obwohl er so jung war, mit einer erstaunlichen Weisheit. Geschickt schlug er seinem direkten Vorgesetzten sozusagen so einen Deal vor. Gib uns eine gewisse Zeit unser koscheres Essen und dann prüfe, wie wir uns körperlich machen. Und ich gehe davon aus, dass sie in dieser Zeit heftig gebetet haben, er und seine drei Kumpel. Und wie beurteilte Gott Daniels Verhalten? Die Verse 9 und 15 im ersten Kapitel geben uns die Antwort. Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt war. Gott war es. Er hätte ja auch so einen steinharten Knochen haben können als Gegenüber, der sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt. Nee, Gott gab es, dass er ihm gnädig gesinnt wurde. Und nach 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle junge Leute, die von des Königs Speise aßen. Das war natürlich die Hoffnung und das Gebet des Daniels gewesen. Nämlich, dass Gott seinen geraden Weg bestätigen, ihm Gunst und Gelingen schenken möge. Denn Daniel wusste, dass er auf Gottes gnädige Führung angewiesen war. Also Daniel und seine Freunde bekamen die Erlaubnis, ohne dass das Nebukadnezar wohl mitbekam, entsprechend ihrer biblischen Speisegebote sich zu ernähren. Gut, das war eine Episode aus Daniels Leben, als er noch sehr jung war. Nun machen wir einen zeitlichen Sprung. Ich trinke mal einen Schluck. Er war inzwischen alt geworden. Er hatte inzwischen mehreren Königen in Spitzenämtern treu gedient. Nebukadnezar, Belsazar, Darius und Kyros kam ja auch noch. Und was ihn in jungen Jahren auszeichnete, nämlich Gott unter allen Umständen treu zu bleiben, bestimmte ihn bis ins hohe Alter. Und liebe Geschwister, das ist nicht selbstverständlich. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es gibt nämlich die Sünden der Jugend. Ich nenne das mal so. Und es gibt auch die Sünden der Alten. Junge Leute, klar, die können über die Stränge schlagen, manches ausprobieren, dabei kleinere oder größere Dummheiten begehen. Und ältere Herrschaften, die beschweren sich dann manches Mal über junge Leute, oft mit dem Nachsatz, ja, das hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Es ist alles Unsinn, glaubt ihr niemals. Also, damals hat es alles auch schon gegeben. Ich bin schon 64, also ich komme auch schon aus der alten Zeit so ein bisschen. So, okay, ja, Sünden der Jugend. Aber was hat das mit den Sünden der Alten auf sich? Ist interessant, ne? Manche Christen sind nämlich in ihrer Jugend einen sehr geraden Weg mit Gott gegangen und sind auch vielen Menschen zum Segen geworden. Und manche haben große Werke, Missionswerke gegründet oder Gemeinden gegründet oder haben sie lange Zeit geleitet. Aber irgendwann sind sie doch so ein bisschen satt geworden und auch selbstzufrieden geworden. Und aus dieser inneren Abhängigkeit, die sie zu Gott hatten und was sie so in ihrer Jugend geprägt hatte, ist dann doch nach und nach so einer professionellen Routine gewichen. Und vielleicht auch einer gewissen Überheblichkeit. Das gibt das. Menschen, die Gott hervorragend gebraucht hat, wo am Ende hin Dinge aus der Bahn gerieten, ohne dass es richtig wahrgenommen wurde. Und bei manchen war es auch so, dass sie in ihren Führungspositionen auch nahezu unangreifbar wurden. Oder wurde dann mal notwendige Kritik vorsichtig geäußert, das sind ja manchmal auch sehr starke Leiterpersönlichkeiten, dann wurde sie ignoriert oder beiseite gewischt. Und welche Stichworte gibt es da zu nennen? Ich beschränke mich jetzt mal auf die Männer. Es sind, denke ich, 3 Stichworte: Geld, Macht und Sex. Das sind 3 der ganz, ganz großen Stolpersteine, gerade bei Männern. Die Frauen können sich das selbst überlegen. Was bei ihnen vielleicht Stolperstein sein kann, wo dann so zum Ende hin manches dann gar nicht mehr so gut war. Frage: Gibt es biblische Beispiele von Leitern, die in jungen Jahren wunderbar mit Gott unterwegs waren und später dann im Alter schwer sündigten? Es gibt eine ganze Reihe Beispiele, ich nenne mal 3. Da denken wir mal zum Beispiel an Gideon. Durch Gottes Gnade errang Gideon mit einem Heer von nur 300 unbewaffneten Soldaten einen grandiosen Sieg über 135.000 Midianiter und Amalekiter bis unter die Zähne bewaffnet. Und er besiegte die und dann schaffte er den ganzen Götzendienst ab, der in Israel sich bereit gemacht hatte. Und es ging spürbar aufwärts mit Israel. Und dann im Alter stellte Gideon so einen Ephod her, einen Hausgötzen. Scheint ja dann auch nur eine kleine Sache zu sein, denken wir. Aber das Urteil der Bibel, Gottes, ist dann eben doch anders. Wo das dann heißt, ganz Israel trieb dort mit ihm Abgötterei, mit diesem Ephod. Und er wurde Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. Sünden der Alten. Gut, Daniels Lebenslauf ist ja recht bekannt, der eindrucksvoll mit Gott startete nicht nur Goliath, viele andere Dinge, viele der Psalmen. Also er war wunderbar mit Gott unterwegs, hat dann aber auch im Alter als König an manchen Stellen auch seine Macht missbraucht. Der ganz große Fall war dann der Ehebruch mit Bathseba, Mord des Ehemannes, Missbrauch seiner Macht. Aber immerhin, und das wollen wir ja auch sehen, tat er aufrichtig Buße, offensichtlich in der Öffentlichkeit. Ja, es gibt die Bußpsalmen. Bis heute kann jeder seine Bußpsalmen lesen. Es muss David schon ernst gewesen sein mit seiner Umkehr, mit seiner Buße. Auch mit seinem Sohn Salomo war die Sache am Anfang wunderbar. Er zeichnete sich in jungen Jahren durch große Demut, durch großes Gottvertrauen aus. Er ließ den ersten Tempel bauen, hier sehen wir sein Bild. Und der Herr segnete ihn mit herausragender Weisheit und auch mit Wohlstand. Und doch dann nahm er sich, und es war klar im Gesetz Gottes geregelt, verbotenerweise viele Frauen, heidnische Frauen, die brachten ihren Götzendienst mit rein. Und davon ließ sich Salomo beeinflussen. Und von einer wirklichen Umkehr berichtet die Bibel nichts. Man kann eventuell einige Texte aus dem Predigerbuch so interpretieren, dass er dann doch im Alter noch so manche Erkenntnisse gewann, auch was dieses Gebiet angeht. Aber von einer klaren Buße wie bei David lesen wir meines Erachtens nicht in der Bibel. Also große Gottesmänner, wo dann aber eben auch die Fallhöhe besonders hoch ist bei Leuten, die sehr weit oben sind, die sehr bekannt sind. Ja, wer oben steht, bei dem ist die Fallhöhe hoch, groß, und das macht uns immer wieder auch irgendwie betroffen. Das gibt es ja auch heute in unseren Tagen. Und deshalb gilt es für Leitende im Reich Gottes. Ja, für alle Leitende im Reich Gottes. Es kann ja auch im kleinen Bereich sein, Hauskreisleiter, Gemeindeleiter oder wo auch immer. Wachsam zu sein, lebenslang wachsam zu sein, bis ins hohe Alter. Der Hohn der Gegner und die Enttäuschung der, ich sag mal so, Anhänger können so viel von dem kaputt machen, was in Jahrzehnten aufgebaut wurde. Und vor allen Dingen wird ja der heilige Name Gottes dadurch entehrt. Der heilige Name Gottes, den man ja so viele Jahrzehnte lang gepredigt hat. Und an irgendeiner Stelle vielleicht sogar parallel, wenn die Sünde im Dunkeln praktiziert wurde, stand man vorne auf der Bühne und hat Gott verkündigt. Ganz, ganz heikle Sache. Gut, wie wir ja schon gesehen haben, die Bibel spricht sehr deutlich über die Sünden auch ihrer Hauptperson. Und natürlich war Daniel nicht fehlerlos, aber offensichtlich führte er ein Leben, was vorbildlich war und wo es nichts Gravierendes zu berichten war. Und das ist bemerkenswert, und zwar über einen langen Zeitraum hinweg. Die ganze Bibel zeigt Daniel als einen mutigen, aufrichtigen, ehrlichen und zutiefst gottesfürchtigen Menschen. Und so wollen wir nochmal aus einer späten Zeit ein Beispiel betrachten. Zu der Zeit diente Daniel unter Darius, das war, glaube ich, dann der dritte König. Und es war so gewesen, dass Darius drei Fürsten so als die oberste Führungsebene eingesetzt hatte, und weil Daniel, wie das hier heißt, Daniel 6,4, da heißt es, Daniel übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Und Darius dachte deshalb, ja, er war Heidenkönig, aber er hat das gecheckt und er dachte darüber nach, Daniel als zweiten Mann nach ihm über das ganze Volk, das ganze Königreich zu setzen. Und natürlich, das rief der Neid der Fürsten und anderen Statthalter hervor. Und so fingen sie an, ihn zu belauern und irgendetwas zu finden, womit sie ihn belasten könnten. Aber sie konnten nichts vorbringen. Wie gesagt, es geht nicht um Sündlosigkeit, aber doch um einen vorbildlichen, geraden Lebenswandel. Und in Daniel 6, Vers 6 werden seine Widersacher mit diesen erstaunlichen Worten zitiert: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Also ja, im Grunde ein hervorragendes Zeugnis von den Gegnern von Daniel. Und Jesus hat ja dieses Thema aufgegriffen in der Bergpredigt, wo er gepredigt hat: Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, zum Beispiel Daniel, die vor euch gewesen sind. Nun können Menschen, die von Neid zerfressen sind, sehr, sehr kreativ sein, wenn es darum geht, andere zu schaden. Das galt auch für die Fürsten und Statthalter, die sich Daniel aufs Korn genommen hatten und loswerden wollten. Sie konnten keine Schwäche bei Daniel finden, aber sie konnten eine Schwäche bei ihrem Chef, bei König Darius finden. Denn der war offensichtlich relativ eitel. Das hatten sie gescheckt. Und so beeilten sie sich ihm, wollten sie ihm diese Schwäche ausnutzen und beeilten sich, Darius so einen Deal vorzuschlagen und zu sagen, lieber Darius, gib doch ein Gebot heraus, dass in den nächsten 30 Tagen niemand von irgendeinem Menschen oder von einem Gott etwas erbitten darf, nur von dir. Und wer dieses Gebot missachten würde, sollte den Löwen zum Abendbrot serviert werden. Ja, und die Mausefalle, die schnappte zu, so wie der Maus die Gier nach dem Käse zum Verhängnis wurde, so wurde Darius seine Eitelkeit zum Verderben. Denn Darius schätzte Daniel sehr und wollte ihn auf gar keinen Fall verlieren. Und natürlich war der Vorschlag von Daniels Gegnern nicht so leicht zu durchschauen für Darius, denn er kannte natürlich nicht ihre Absichten. Also diesen Zusammenhang, dass sie da mit Daniel schaden wollten, das war nicht so leicht zu durchschauen. Und trotzdem hätte bei Darius eine Warnlampe angehen müssen. Man muss sich doch fragen, welche Hinterhergedanken gab es bei dieser ganzen Nummer? Ein weiser Regent lässt sich nicht so leicht von schnellen Impulsen leiten, sondern nimmt sich Zeit und prüft die Motive. Doch Darius in seiner Eitelkeit und Naivität unterschrieb dieses schräge Gesetz, das nicht einmal er selbst aufheben durfte. Das war da so. Und wie reagierte Daniel? Ja, sollen wir sagen, bemerkenswert oder normal? Beide Antworten wären richtig. Als Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Also, was er immer tat. Ja? Er hatte aber an seinem Obergemach ein offenes Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, lobte und dankte seinen Gott, wie er auch zuvor zu tun pflegte. Also König Darius hätte allen Grund gehabt, über den Vorschlag dieser Fürsten und so weiter nachzudenken. Warum musste Daniel nicht lange überlegen? Weil er hat ja schon in früher Jugend eine Grundsatzentscheidung getroffen, die man vielleicht so formulieren könnte: Allein Jahwe ist Gott, ihm will ich dienen und ehren, ihn will ich verkündigen und anbeten und von dieser Linie werde ich niemals abweichen, koste es, was es wolle. Das war offensichtlich sein Lebensmotto. Und wir, die wir Kinder des neuen Bundes sind, ergänzen: Jesus ist der Sohn Gottes, unser Herr, unser Erlöser, der einzige Weg zum Vater. Ja, könnte man fragen, Daniel, grenzt deine Reaktion nicht doch so ein bisschen an Fanatismus? Schließlich hättest du das alles mit deinem Leben bezahlen können. Wir kennen ja das Ende, ja? Aber Daniel wusste das nicht. Nein, er folgte einfach seinem gut geeichten Kompass, so wie er das immer getan hat, seit Jahrzehnten getan hatte. Und tatsächlich ist es auch so, dass Hunderte von Millionen von Glaubensgeschwistern auch heutzutage sich in einer vergleichbaren Situation befinden. Sie leiden um Jesu Willen und sie werden nicht alle von Gott errettet. Viele sterben als Märtyrer. Gott kann erretten und Gott kann sie auch durch das Leid seiner treuen Kinder verherrlichen. Wie er das im Einzelfall macht, das wissen wir ja nicht. Wir machen es kurz. Daniel wurde von seinen Feinden beschattet und seine Missachtung des königlichen Gebots wurde angezeigt und Darius blieb nichts anderes übrig, als schweren Herzens diese angedrohte Strafe zu vollstrecken. Daniel fand sich in der Gesellschaft von hungrigen Löwen wieder und wie gesagt, Gott bewahrte ihn und so überlebte er diese denkwürdige Nacht. Und wunderbar ist nun das Folgende, ja, nämlich die geistlichen Wirkungen von Daniels Mut, Treue und Standhaftigkeit zu sehen. Denn wie reagierte Darius? Ja, wir erinnern uns, Darius war heidnischer König, Babylonier, die hatten alle möglichen Gottheiten, aber mit dem Gott, dem wahren Gott, eigentlich nichts am Hut. Und wie Darius reagierte, eben aufgrund dieses wunderbaren Zeugnisses von Daniel hin. Da ließ der König Darius allen Völkern, ja, der muss großen Einfluss gehabt haben, damals bekannte Welt, und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen aus der ganzen Welt schreiben: Viel Friede zuvor, das ist mein Befehl, dass man überall in meinem Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer, er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Daniel war ja Prophet und verkündigte das Wort Gottes. Und entscheidend war bei Daniel eben, dass Leben und Reden übereinstimmten. Da gab es keine Lücke. Über Jahrzehnte hinweg achtete er peinlich genau darauf, dass sein innerer Kompass präzise geeicht blieb. Und das machte ihn glaubwürdig. Und das machte ihn authentisch. Aber nun kommen wir nochmal zu uns. Was ist, wenn wir keine Helden sind? Also ich bin kein Held. Ja. Schauen wir mal das Endlein dort. Dass dem offensichtlich auch der Mut fehlt, die notwendigen Sprünge zu tun. Dieses Endlein scheint das Problem zu kennen, das wir ja auch, viele von uns sicherlich auch aus dem eigenen Leben kennen. Ja. Was ist, wenn wir keine Helden sind? Liebe Geschwister, das Wort Gottes und das Gebet sind wirklich das, was uns stärkt, was unsere Überzeugung festigt und uns auch mutiger macht. Es ist gut, in jungen Jahren damit zu beginnen. Ich denke, das ist ein ganz gutes Alter dort, was ihr da auf der Folie seht. In jungen Jahren anzufangen, die Bibel zu studieren. Meine Erfahrung ist, wenn dir der Friede fehlt, dann liest die Bibel. Wenn dir die Kraft fehlt, dann liest die Bibel. Wenn dir die Freude fehlt, liest die Bibel und bete. Wenn du Angst hast, liest die Bibel und bete. Wenn dir der Mut fehlt, liest die Bibel und bete. Es ist schon so, dass die Bibel, lebendiges Wort Gottes, die Allzweckwaffe Gottes gegen die vielen Mängel und Nöte ist, die wir haben. Ein nordkoreanischer Pastor, der schon bevor er sich bekehrt hatte, seine ganze Familie durch den Hungertod verloren hatte, der dann später Pastor wurde, in Gefängnissen und Lagern war, einsaß, gefoltert wurde, jetzt eine Bibelschule offensichtlich im Ausland leitet. Der hat gesagt, in unserer Bibelschule lesen wir das Alte Testament 25 Mal im Jahr und das Neue 100 Mal im Jahr. Und wir versuchen jedes Jahr 1000 Bibelverse auswendig zu lernen. Klar kann man sagen, ein recht einseitiger Stundenplan, und man kann auch noch ein paar andere, könnte noch ein paar andere Dinge mit einfügen, das weiß ich nicht, wie das im Einzelnen ist. Und klar ist auch, dass wir das so nicht umsetzen werden können. Und dennoch gilt, mit der Bibel, dem Gebet und dem Heiligen Geist stellt uns Gott eben die Ressourcen zur Verfügung, die wir brauchen in all unseren Mängeln und Schwächen. Wenn dir der Mut fehlt, lass ihn dir durch Gott und das Wort stärken. Und ich denke, die Bibel hat auch immer eine Kurzzeit- und eine Langzeitwirkung. Zur Kurzzeitwirkung, oft bekommen wir auch sehr schnell ein ermutigendes oder ein Wort oder eine stärkende Zusage, wenn wir die Bibel aufschlagen, so mit dem Gebet: Gott, ich brauche dich jetzt, hilf mir, ja. Aber es geht eben auch um die Langzeitwirkung. Da geht es darum, dass wir eine geistliche Prägung bekommen, so wie bei Daniel. Wir entdecken die biblischen Leitlinien und gewinnen auch feste Überzeugungen. Wir bekommen eigentlich immer mehr Rückgrat auch im Laufe des Lebens. Ja, da sind wir wieder bei dem Kompass, der auch Daniel die Richtung wies. Daniel musste bei vielen Fragen gar nicht lange nachdenken und überlegen. Er kannte den niedergeschriebenen Willen Gottes. Und so hatte er beständig einen verlässlichen Wegweiser bei allen grundsätzlichen Fragen. Und bei den Fragen der persönlichen Lebensführung, auch da hat er Gottes Wort und Gebet und Gottes Geist haben ihn da geleitet. Ein gutes Bild, denke ich, für das Wort Gottes ist eben auch dieser Leuchtturm, der in früheren Jahren Schiffen auch so die Richtung wies, wo es noch keinen GPS gab. Was sagt nun die Bibel über sich selbst? Lassen wir sie nochmal für Sie sprechen. 13 Beispiele, aber in aller Kürze, ich verspreche es. 13 ganz kurze Beispiele. Was sagt die Bibel über sich selber? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ja? Ohne die Bibel sind wir orientierungslos und verlaufen uns und gehen verloren. Mit dieser Leuchte erreichen wir unser Ziel. Psalm 32,8. Gott spricht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. So wie bei Daniel ist das Wort Gottes in Verbindung mit dem Heiligen Geist auch unser Kompass. Das gilt sowohl bei allen grundsätzlichen Fragen als auch bei den Fragen der persönlichen Führung durch Gott. Epheser 5, 25, 26. Christus hat die Gemeinde geliebt und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Auf den Punkt gebracht, Wasser gegen den Schmutz des Körpers, das Wort Gottes gegen die Verunreinigungen der Seele. Das bekannte Wort Matthäus 4, 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wieder ganz einfach auf den Punkt gebracht, jeden Tag Speise für den Leib und jeden Tag Speise für unsere Seele, für unseren Geist. Jeremia, ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Nein, nein, Gottes Wort ist nicht, normalerweise ist nicht nett, also im Sinne von harmlos, sondern ist durchaus immer wieder auch sehr kraftvoll und sehr mächtig. Und das Wort Gottes kann innere Festungen zerstören, destruktive Bindungen kappen, Schuld aufdecken, Selbstbetrug offenlegen, mit falschen Gottesvorstellungen aufräumen und so vieles mehr. Römer 1,16, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. So wie ein Rettungsboot vor dem Ertrinken in der Nordsee bewahrt, so errettet uns das Evangelium von dem ewigen Verderben in dem Feuersee. Mit dem Wort Gottes können wir uns gegen finstere Mächte verteidigen. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Epheser 6, 17. Lukas 8, 11. Der Same ist das Wort Gottes. Ja, das Wort Gottes lässt geistliches Leben in uns wachsen. Jesaja 14, 8, 40, 8. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes bleibt in ewiglich. Das Wort Gottes ist unvergänglich und es wird niemals vergehen. Alles wird vergehen, auch der Himmel, der jetzige Himmel. Alles wird vergehen, das Wort Gottes nicht. Und das haben wir in unseren Händen. Was für ein Schatz. Johannes 8, 31, 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, sagt Jesus, seid ihr meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich bin schon zu weit hier, ne? Irgendwie bin ich hier aus dem Takt geraten, aber macht auch nichts. Ja. Genau. Ich kann das gar nicht sehen. Wir sind jetzt bei Johannes, ne? Hier. Genau. Anyway, dann noch ein weiterer Vers. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre und zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk. So, das hatten wir auch schon, genau, alle Schrift, das ist der, hier sind wir wieder im Takt. Und jetzt kommt der letzte Vers. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus selbst ist das Wort Gottes. Ein konkreter Tipp, liest dir in den nächsten Tag doch mal einmal das ganze Daniel-Buch mit deinen wenigen Kapiteln durch. Ich denke, es wird dich neu inspirieren und dir Mut machen. Und so schließen wir mit einer Passage, die am Ende des Propheten Daniels aufgezeichnet ist. Ein Wort, das tatsächlich unter die Haut geht. Viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Ja, und nun findet die Teilung statt, ja. Da lässt die Bibel keinen Zweifel dran. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und das sind Worte, die wir sehr ernst nehmen sollten. Und da sollten wir nicht leichtfertig über hinweggehen. Und wenn du dir nicht sicher bist, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, dann kläre das, sobald wie möglich. Eine freundliche Bitte, jetzt nicht unbedingt mit mir, ja, sondern mit jemandem aus der Gemeinde, dem du vertraust. Manchmal sind noch längere Gespräche notwendig und da ist einfach die Zeit nicht da hinterher, da muss ich auch noch für alle anderen da sein. Ich bin auch gar nicht notwendig. Hier sind haufenweise, ich sage es mal ein bisschen lapidar, tolle Christen, erfahrene Christen, die dir helfen können. Sprich jemanden an, um die Sache zu klären, dass du weißt, wo du die Ewigkeit verbringst, nämlich bei Jesus. Was ich anbieten kann, ich habe so einen kleinen, auch in deutscher Sprache, einen kleinen Bibelfernkurs, so einen evangelistischen Kurs, der jetzt auch zur Bekehrung, Lebensübergabe führt. Den kann ich dir gerne mitgeben. Dann komm auch an unseren Stand, den wir da draußen aufgebaut haben. Und jetzt kommt das allerletzte Wort, was wirklich ein Hammer ist. Daniel 12, Vers 3, die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne, immer und ewiglich. Um Menschen den Weg zur Gerechtigkeit zu zeigen, dazu muss man kein Pastor oder angestellter Missionar sein, da muss man keine Theologie studiert haben, da muss man nicht auf einer Bühne stehen und predigen. Das kann man auch an anderer Stelle in der Gemeinde tun, in der Kinderarbeit und in vielen Gruppen oder vor allen Dingen auch zu Hause im eigenen Umfeld. Auch da kannst du jemand sein, der anderen den Weg zur Gerechtigkeit weist. Und die Verheißung ist grandios. Ja, sie kommt nicht von mir, sie steht in dem ewigen Wort Gottes. Das ist die Verheißung. Und darüber können wir nur staunen und dankbar sein. Gott mit euch. Amen.